meinen Augen gibt es keinen idealtypischen Karriereweg, aber durchaus Aspekte, die Säulen einer erfolgreichen Karriere sind. Zu früh und zu schnell zu einem riesengroßen Erfolg zu kommen, birgt im Gegensatz zu einer, sagen wir mal, graduellen Entwicklung oft Probleme.
Sommer 2024. Meine Feeds, eure Feeds, die größten Playlisten-Cover, die Schaufenster der Plattenläden dieser Welt, Kamala Harris Wahlkampf-Accounts, sogar etliche Outfits junger Menschen in den Innenstädten, sie alle leuchten giftgrün. Plötzlich sind alle Brad. Dieses Trendwort beschreibt ein Sommergefühl, aber auch eine Lebenseinstellung, eine freche, eine feministische Attitüde. Der Auslöser von diesem internationalen Movement ist ein im Juni 2024 erschienenes Album von der britischen Sängerin Charlie XCX. Mit giftgrünem Cover, auf dem vier Buchstaben in einfachster DIY-Typo zu lesen sind. B-R-A-T, Brad. Selten zuvor hat sich eine Albumkampagne derart verselbstständigt, mal ganz abgesehen davon, dass Charlie XCX anschließend einfach 3 Grammys gewonnen hat.
Ja, Brad war ein Statement, war ein Akt der Befreiung, war ein Sound, war eine Farbe, war eine Ästhetik und ja, der bisherige Peak einer Karriere voller innovativer Moves, an der Charlie XCX seit bald 15 Jahren schraubt. Für mich ist der Brad Summer ein Beweisstück dafür, dass die richtige Artist-Kampagne im richtigen Moment weit über die Musikszene hinaus Berge versetzen und ja, sogar den US-Wahlkampf beeinflussen kann. Und auch dafür, dass die Kombination aus langem Atem, Momentum, Message, Authentizität, Experimentierfreude, Kontinuität und dem richtigen Team an die Spitze des weltweiten Musikmarktes führen kann.
Das Problem ist aber, es war mit Sicherheit schon mal leichter, so eine beständige Karriere innerhalb der Musiklandschaft aufzubauen, als jetzt im schnelllebigen Zeitalter von TikTok-Tänzen, Retro-Hypes und Leistungskennzahlen. Und doch gibt es sie, die Strategien und Tipps dafür, wie man gesunde, fruchtbare und nachhaltige Artist-Karrieren aufbauen kann. Wir wollen das aufschlüsseln, wir wollen schauen, wie erfolgreiches Artist-Development im Jahr 2025 aussehen kann. Und zwar in dieser 11. Folge von Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Mein Name ist Lina Burghausen und mir gegenüber sitzt wie immer Alex Barbian.
Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du dabei bist, liebe Lina.
Finde ich auch.
Natürlich ist auch diese Folge wieder vollgepackt mit fachlicher Expertise. Wir hatten die Chance, uns im Voraus mit Patrick Mushatzi-Kareba, Vanessa Cutraro, Imke Machura, Asterix Westphal und Lisa Rütz auszutauschen. Unsere zentralen Quellen haben wir in den Shownotes verlinkt. Wir zeichnen diese Folge am 28. Mai 25 auf. Bevor wir hier tiefer in die Materie gehen, vielleicht eine kurze Einordnung. Die Business-Vokabel Artist Development meint den Prozess, der KünstlerInnen dabei unterstützt, Alleinstellungsmerkmale zu erkennen und herauszubilden, ein Profil zu schärfen, sich der Außenwelt bestmöglich zu präsentieren und sich stetig wie auch gesund weiterzuentwickeln. Dabei geht es nicht allein um den musikalischen Aspekt, sondern auch um die Aufbesserung der Marketing-Ebene, den Aufbau einer engagierten Fanbase und zum Beispiel die Optimierung von Bühnenpräsenz. Ein gelungener KünstlerInnenaufbau sorgt im besten Fall dafür, dass Artists sich auf die eigene künstlerische Vision konzentrieren und eine nachhaltige Karriere aufbauen können. Und das ohne sich dabei von äußeren Druckfaktoren ablenken zu lassen, die eigene Authentizität aufs Spiel zu setzen und sich psychisch, physisch oder kreativ zu verheben.
Ja, du hast ja gerade das Stichwort nachhaltige Karriere benutzt und vielleicht an dieser Stelle mal die Betonung, dass Nachhaltigkeit im Kontext Artist Development ja viele Bedeutungen haben kann. Ne? Also von Fall zu Fall kann das separat definiert werden. Für RadiokünstlerInnen X bedeutet Nachhaltigkeit zum Beispiel über mehrere Jahrzehnte hinweg Top-Platzierungen in den Charts einzufahren. Wenn man sich jetzt Underground-KünstlerInnen Y anschaut, dann bedeutet Nachhaltigkeit vielleicht, über einen möglichst langen Zeitraum hinweg einigermaßen finanziell abgesichert zu sein. Und wenn man sich Hobbykünstler in Z anschaut, dann kann Nachhaltigkeit meinen, dass es einfach die bloße Chance gibt, regelmäßig vor einem Publikum auf der Bühne zu stehen. Nicht alle können oder wollen auch die nächste Charlie XCX werden. Und ein beständiges künstlerisches Werk ist nicht besser oder schlechter, weil es mehr oder weniger kommerziellen Erfolg herbeiführt.
Ja, demzufolge gibt es auch keine allgemeingültigen Parameter, die bestimmen, ob eine individuelle Artist-Development-Strategie definitiv geglückt oder definitiv gescheitert ist, weil sie im Kontext ihrer jeweiligen Ausgangslage und Zielsetzung zu betrachten ist. Hier geht es letztendlich also auch um Geschmacksfragen. Das werden wir selbst spätestens im hinteren Teil dieser Episode feststellen, indem es dann um aus unserer Sicht mustergültige Karriereverläufe in der deutschen Poplandschaft gehen wird. Vorher wollen wir uns allerdings mit den Hürden und den Stolperfallen beschäftigen, die einen beständigen Karriereaufbau im Jahr 2025 bremsen und erschweren können.
Ja, Artist zu sein bedeutet in 2025 ja etwas ganz anderes als noch vor 20 Jahren. Die Digitalisierung hat dazu geführt, dass es quasi jeder Person grundsätzlich möglich ist, sich eine Digital Audio Workstation anzuschaffen. Also eine Arbeitsgrundlage, um im WG-Zimmer zu musizieren und direkt Songs zu veröffentlichen. Die dadurch entstandene Öffnung des Marktes und die neu gewonnene Möglichkeit, sich unabhängig aufzustellen und mit der eigenen Kunst sichtbar oder sogar profitabel zu werden, die hat die Musiklandschaft diversifiziert, demokratisiert sogar. Gleichzeitig ist der Aufwand für KonsumentInnen, an neue Musik zu kommen, enorm gesunken. Pro Tag wird eine sechsstellige Anzahl neuer Songs auf Spotify hochgeladen. Sechsstellig. Wer einen Account hat bei Spotify, könnte sie sich theoretisch allesamt anhören, wenn die Zeit dann reicht. Das heißt, der Markt ist völlig überfüllt. Gleichzeitig sinkt die physische und emotionale Bindung zu bestimmten Alben, die sich HörerInnen wie du und ich früher für sehr viel Geld kaufen mussten und natürlich entsprechend auch sehr viel gehört haben. Und überhaupt wird ja auch das Album als Medium seit Jahren in Frage gestellt, während der Siegeszug der Playlisten anhält. Ihre Relevanz erhöht die Verlockung, auf trendig zahme Hitsingles mit kurzen Intros zu setzen oder eben auf stumpfe Retro-Hypes aufzuspringen, Klassiker-Hooks neu aufzugreifen, TikTok-Tänze zu etablieren, anstatt die Zeit vielleicht in langatmige experimentelle Albumkonzepte oder zum Beispiel in teure, aufwendige Musikvideos zu investieren.
Über das Streaming wurden in Deutschland im letzten Jahr 78,1% der Umsatzanteile aus dem Musikverkauf und 1,8 Milliarden Euro Erlöse erzielt. Das ist dreimal so viel wie noch in 2017. Spätestens seit dieser Zeit haben KPIs, also Key Performance Indicators, enorm an Wichtigkeit gewonnen. Heißt, Labels verlassen sich in der KünstlerInnenbewertung auf Streamingzahlen, AbonnentInnenzahlen und das vor allem Wachstumsstatistiken, also auf reine Cashflow-Prognosen statt auf die eigene Überzeugtheit von guter, innovativer, aussagekräftiger Musik. Passend dazu werden NewcomerInnen vermehrt auf TikTok gescoutet und zu einem verhältnismäßig späten Zeitpunkt bei Labels gesigned, nämlich nachdem sie auf eigene Faust viral gegangen sind und ja selbstverständlich extrem schlecht auf das Berufsbild MusikerIn vorbereitet, über Nacht zu Stars geworden sind.
Ja, überhaupt wird von Artists ja erwartet, dass sie Multitasking-Maschinen sind. Sie müssen sich abseits des Studios, wo sie ja auch überzeugen müssen, als Social-Media-KreatorInnen selbst vermarkten. Und wer jetzt speziell Instagram oder TikTok eben nicht bespielt, das nicht mitspielt einfach dieses Spiel, der hat es gleich doppelt schwer, gesehen und gehört zu werden. Laut der von TikTok und Luminate veröffentlichten Erhebung Music Impact Report 2024, die verlinken wir euch auch in den Shownotes, waren 84% der Billboard Global 200 Einsteigersongs zuvor auf der Plattform TikTok populär. Wie wir ja bereits in unserer dritten Deep Dive-Episode besprochen haben, hat TikTok auch das Musikmachen an sich verändert. Die Art und Weise, wie heutzutage Lieder geschrieben werden zum Beispiel, die passt sich dem ewigen Flow von Videos an, die in der Regel auf TikTok eben nur 15 oder 30 Sekunden lang sind. Durch die Ausrichtung auf wenige Sekunden kurze, prägnante Peak-Momente in Songs bröckelt dann die Integrität des Liedes in seiner klassischen Form. Grundsätzlich ist das ja auch kein Drama, weil ehrlicherweise 13,5-minütige Pink Floyd-Songs, die hatten ihre Zeit, ja. Mhm. Und heute ist es eben eher die 13,5-sekündige Hook, die den Puls der Zeit konserviert.
Mhm. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne des Einzelnen, auch die Aufmerksamkeitsspanne der Öffentlichkeit, sinkt im Zuge dieses Kurzclip-Konsums. Unter anderem deshalb werden die Release-Intervalle innerhalb von Diskografien, also die Zeitspannen zwischen zwei Releases eines Artists, immer kleiner und kürzer. Wer nicht in Vergessenheit geraten und vom Zeitgeist überholt werden will, muss, so heißt es zumindest, pausenlos präsent sein. Und mit der durchgängigen Verfügbarkeit des Internets und der wachsenden Zahl an Inhalten mithalten. Das Narrativ, du hast nur eine Karriere und im Zweifel nur den einen Hype, der muss jetzt genutzt werden, der schwebt gewissermaßen über allem. Und Erfolgsgeschichten werden zum Maßstab, wodurch der Druck auf das breite Feld an KünstlerInnen natürlich steigt. Innerhalb der Genres, speziell in unserem Herzensgenre, Lina, dem Hip-Hop, kommt es zu immer schnelleren Generationswechseln. Wer gestern noch heißer Newcomer war, ist heute schon wieder out oder bestenfalls Classic.
Ja, es trifft halt irgendwie auch den Zeitgeist und ist wenig verwunderlich, dass auch die Branche selbst im Zuge all dieser Entwicklungen irgendwie ungeduldiger geworden ist, ne? Und der Main-Focus jetzt eher auf schnellem Durchbruch liegt als auf einer schrittweisen Architektur von langfristigen Artist-Karrieren. Im Musikökosystem regiert natürlich auch der Turbokapitalismus und der ist kein besonders nachsichtiges oder gar gesundes Umfeld für Kreative. Eine Studie von Help Musicians UK und der University of Westminster ergab bereits 2016, dass das Risiko, an einer Depression zu erkranken, bei MusikerInnen dreimal so hoch ist wie in der allgemeinen Bevölkerung. Und da auch nochmal gently Reminder an unsere Deep Dive Episode 7, wo wir unter anderem um diese psychologischen Belastungsfaktoren gesprochen haben.
Genau. Ich habe Patrick Muschazzi-Kareba gefragt, ob es für Artists früher einfacher war, sich langfristig beständige Karrieren aufzubauen. Der muss es schließlich wissen. Patrick ist seit 1998 in die Musikbranche involviert, war als Journalist tätig, hat unter anderem bei Apple, bei Universal gearbeitet. Zwischen 2018 und Sommer 2024 war er zudem CEO von Sony Music in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Es ist in der Musikbranche so wie in der Gesellschaft allgemein, würde ich sagen. Sowohl die Optionen an sich als auch der Zugang zu denselben haben sich vervielfacht, was erstmal nichts Negatives ist. Gleichzeitig geht damit natürlich eine größere Konkurrenzsituation einher. In der Musikbranche haben sich natürlich die Kanäle, über die man Musik an die Menschen bringen kann, vervielfacht. Somit muss man mit viel mehr Touchpoints als früher jonglieren und sich ein Team sichern, das einem dabei hilft, die Kanäle, die zu einem passen, zu bespielen, zu filtern und strategisch zu interpretieren.
Eine der wichtigsten Challenges des modernen Artists besteht also darin, die Vielzahl an kostenfrei verfügbaren Outlet-Kanälen, Spotify, TikTok, Instagram, Soundcloud, WhatsApp, YouTube und so weiter, für sich zu sortieren und strategisch zu nutzen. Natürlich sind Algorithmenabhängigkeit und niedrige Vergütungsschlüssel von Streams ein riesiges Problem. Und trotzdem ist es ja als Chance zu begreifen, dass man keine Gatekeeper mehr braucht, um die eigene Vermarktung voranzutreiben und im Zweifel sogar globale Reichweiten zu generieren.
Ja, im Zweifel sind diese alten Gatekeeper aber schlichtweg auch durch neue ersetzt worden. Das behauptet zumindest auch Lisa Rütz. Lisa ist als Managerin für und mit MusikerInnen tätig und betreut in dieser Rolle unter anderem Paula Hartmann. Vorher hat sie als Projektmanagerin in der Veranstaltungsbranche für Festivals und für Verlage gearbeitet.
In der Zeit pre-Social Media und pre-Streaming waren die Gatekeeper eher Label-Executives oder ja, die Musikindustrie an sich. Und ohne einen Deal gab es da quasi keine Chance, sich Studiozeit oder eine EP oder Albumproduktion zu leisten, weil es einfach wahnsinnig teuer war, geschweige denn auch gehört zu werden. Die Promo von einem großen Label war da oft der einzige Weg ins Radio oder ins Musikfernsehen und oder auch in Plattenladen. Heute ist das Ganze natürlich viel, viel demokratisierter. Theoretisch hat wirklich jeder die Möglichkeit zu releasen. Das machen ja auch sehr, sehr viele, aber dadurch ist es deutlich schwieriger geworden, im Dschungel aller Releases rauszustechen und sich als Newcomer eine Fanbase zu erarbeiten. Da kommt dann wieder Social Media ins Spiel. Die Algorithmen sind aus meiner Sicht die heutigen Gatekeeper. Und durch viel, viel schnellere und kürzere Hypezyklen, die TikTok natürlich krass verstärkt, reagieren die Strukturen in der Musikindustrie, die ja, im Grunde genommen hyperkapitalistisch sind, die regieren entsprechend. Wenn man jetzt ganz, ganz unromantisch und aus reiner Business-Sicht auf die Sache guckt, dann investieren Labels ja quasi so in Early-Stage-Startups. Und jeden Tag schießen neue, potenziell relevante Startups, also Artists, aus dem Boden. Und niemand will so richtig the next big thing verpassen. Und ich denke, in diesem Spannungsfeld aus FOMO, also Angst, was zu verpassen, gemischt auch mit der Sorge, im Konzern nicht genug Resultate liefern zu können. Ich persönlich finde das problematisch deshalb, weil viele dieser Hype-Themen auch noch wahnsinnig jung sind und für eine nachhaltige Karriere eigentlich mehr Zeit bräuchten, sich zu stabilisieren und sich zu entwickeln. Und ich glaube wirklich, dass neben hervorragender Musik eben auch Zeit einer der wichtigsten Faktoren für eine nachhaltige Karriere ist. Also, dass man eben genug Zeit hat, viel zu durchdenken, sich parallel weiterzuentwickeln, auch eine Live-Show oder ein Live-Konzept zu entwickeln und auch das persönliche Wachstum der Artists. Man muss ja on top of, sagen wir mal, dem Output, den man schaffen muss, auch noch mit der neuen Situation oder der neuen Lebensrealität bekannt zu sein oder im Rampenlicht zu stehen, klarkommen und umgehen lernen.
Ja, und damit sind wir im Grunde ja schon mittendrin im großen Themenblock How to beständige Artist-Karriere. Immerhin gibt es ja bis heute eigentlich genügend Beispiele für langlebige, inspirierende KünstlerInnen-Laufbahnen, die der Schnelllebigkeit und auch den Hype-Spiralen unserer Zeit, dem viel zu engen Markt und der Zahlenfixiertheit der Industrie trotzen.
Ja, die allerwichtigste Grundlage einer erfolgreichen MusikerInnenkarriere ist Überraschung, Talent und gute Musik. Also ja, bestenfalls uniker Sound, der mit bereits Dagewesenem bricht. Ja, der möglichst zeitlos altert, sich stetig weiterentwickelt, mit tollen Lyrics gekrönt wird. Unser Fokus soll nun aber eher auf dem Drumherum liegen, also auf der Rahmengestaltung einer erfolgreichen, bestenfalls auch lukrativen Karriere, in deren Verlauf gute Musik auf allen Ebenen ihr volles Potenzial entfalten kann.
Ja, viele Artists stolpern überstürzt und ja, mit einer gewissen rosaroten Brille in die Industrie. Das habe ich oft beobachtet. Und das birgt die Gefahr, dass sie wichtige Weichenstellungen verpassen, die bestenfalls wirklich direkt zu Beginn einer Karriere getätigt werden sollten. Der Chaosvermeidung zuliebe kann es sehr, sehr, sehr hilfreich sein, sich an Personen zu wenden, die sich mit dem strategischen Aufbau von Artist-Karrieren auskennen. Beispielsweise könnte man sich an die Mentorin, Ideengeberin und Partnerin in Crime Imke Mahura wenden. Sie hat die Flinter-Community Raketerei gegründet, über die wir schon kurz in der letzten Folge gesprochen haben und in deren Rahmen sie Musikerinnen auf ihrem Weg begleitet, berät und miteinander vernetzt. Imke bezeichnet die Raketerei als Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Um zu erklären, wie ein gutes Karrierefundament für Artists in ihren Augen aussieht, hat sie ebenfalls die Räuberleiter-Metapher benutzt.
Und die Räuberleiter, sie besteht aus insgesamt 5 Stufen. Die erste Stufe ist die Künstlerin-Identität. Da geht es für die Künstlerin darum, überhaupt erstmal für sich rauszufinden, wer sie eigentlich sind. Also es geht darum, ein Profil zu entwickeln. Auf der zweiten Stufe der Räuberleiter geht es um die Positionierung. Da geht es um die Frage, wer sind eigentlich die anderen? Und das ist die Stufe, auf der die Künstlerinnen eine Nische definieren, beziehungsweise eine Nische für sich und ihre Musik finden. Auf der dritten Stufe der Räuberleiter geht es um die Arbeitsinfrastruktur. Also da geht es ganz zentral um die Frage, wie und wo werde ich eigentlich gefunden? Na, da geht es darum, eine Website zu bauen, einen Newsletter-Verteiler aufzubauen und eben anzufangen, Social-Media-Kanal mit Strategie zu bespielen. Also es geht um Sichtbarkeit und da knüpft auch die 4. Stufe an, die ich als Sichtbarkeitsstufe dann quasi auch bezeichnet habe. Denn da geht es um die Frage, wie wachse ich organisch? Und um organisch wachsen zu können, braucht man erstmal Angebote, die man aussprechen kann. Und was sind Angebote, die MusikerInnen aussprechen? Das ist in der Regel ihre Musik im Rahmen des Record-Release-Prozesses. Booking ist da ein ganz großes Thema, ne? KünstlerInnen, die Konzerte spielen und Konzerte geben. Networking ist auf dieser Sichtbarkeitsstufe ein wichtiges Thema und in den vergangenen Jahren sind auch viel so Online-Kurse entwickeln oder Online-Produkte entwickeln dazugekommen. Und auf der 5. Stufe der Räuberleiter, das ist die Stufe Wachstum und da geht es dann um Skalierung. Na, es wird sich durch die organische Arbeit schon eine kleine Community gebildet haben und auf der letzten Stufe geht es dann darum, diese Community zu skalieren.
Identität, Positionierung, Infrastruktur, Sichtbarkeit, Skalierung. Klingt schlüssig, oder? Vermutlich ist die allererste Stufe im Räuberleitermodell die allerwichtigste. Selbst wenn man noch kein Big Picture vor Augen hat, muss man verstehen und herausarbeiten, welche Aspekte einen im Kern authentisch machen, auszeichnen, abheben. Erst danach sollten in Imkes Augen die anderen Schritte folgen.
Wenn man sich die Räuberleiter anguckt, ja, dann kommt dieser Punkt der Record Release, also das Veröffentlichen von Musik, aber auch so dieser Punkt Booking. Mit seiner eigenen Musik, mit einem Programm auf die Bühne gehen. Ja, diese beiden Punkte kommen auf der Räuberleiter auf der vierten Stufe. Viele KünstlerInnen, die in die Branche wollen, starten aber an diesem Punkt. Ja, die kommen von den Musikhochschulen und überlegen sich, jetzt nehme ich ein Album auf. Aber wie gesagt, das befindet sich auf Stufe 4 der Räuberleiter. Und das Ergebnis ist dann ganz häufig, dass sich diese KünstlerInnen dann wundern, dass die Musik, ja, die da released wurde, dass da so wenig passiert ist oder dass sie sehr viele Booking-Anfragen rausschicken und dass es so gut wie kein Feedback gibt. Und da wird eben deutlich, deswegen sitzt es auf Stufe 4, dass eben das gesamte Fundament fehlt, also Stufe 1 bis 3, damit dieser Baum, ne, diese Release oder vielleicht auch das Booking, damit das wachsen kann. Oder, um in die Raketenanalogie zu gehen oder darüber zu sprechen, dass das eben auch zünden kann. Ja, und da erreichen mich dann ganz häufig so Stimmen, dass KünstlerInnen mir sowas schreiben wie, ah, das funktioniert alles nicht. Und ja, dann wird auch gerne mal wirklich entmutigt auch aufgegeben.
Ja, wenn mir im Austausch mit Imke eine Sache klar geworden ist, dann diese. Speziell junge KünstlerInnen brauchen, so exzellent sie auch musizieren mögen, Mentoring nach Grassroots-Prinzip und Beratung, um Wissenslücken zu schließen und die Mechanismen der Branche zu verstehen. An dieser Stelle sei der Rapper Megalo zitiert, der sein Album Drei Kreuze aus 2022 mit der Outro-Zeile: Für die jungen Rapper draußen gibt's noch eine letzte Warnung, bitte keine Deals unterschreiben ohne Rechtsberatung, abgeschlossen hat.
Ja, ich denke, das ist auch die perfekte Überleitung. Danke, Megalo. Zum nächsten Thema, nämlich wer von seiner Musik leben will, wird früher oder später in die, ja, oftmals doch ein bisschen heikle Situation kommen, Verträge verhandeln zu müssen. Ja, viele Artists vergessen an dieser Stelle, sich dann einen fachlichen Beistand hinzuzuziehen. Die wenigsten haben jetzt einen Jura-Background. Und damit verbauen sie sich im Prinzip eine beständige Karriere schon, bevor sie so richtig losgehen kann. Zum Beispiel, indem Deals unterschrieben werden, die sie für ungünstig lange Zeiträume an ein bestimmtes Label binden oder die kaum recoupbare Vorschüsse enthalten. In dem Moment, wo Artists von einem vielleicht sogar global agierenden Major-Label entdeckt werden, macht sich ja häufig auch erstmal so eine gewisse Euphorie breit, die einen dann auch mental so ein bisschen gefügig machen kann. Wow, da ist jemand, der glaubt an mich, das ist meine große Chance und so weiter und so fort. Und damit eben keine kleingedruckten Klauseln ungelesen bleiben, wenn man gerade so aufgeregt ist und eigentlich seine große Chance wittert, sollte man vor der Vertragsunterschrift wirklich ein kritisch-juristisches Auge mit dazu holen. Zum Beispiel von Asterix Westphal. Asterix ist bewährter Rechtsanwalt im Bereich Musikrecht, Medienrecht und Entertainmentrecht. Er betreibt eine eigene Kanzlei in Berlin und ist seit 2014 Professor an der Popakademie in Mannheim. Und in seiner Freizeit, auch Wahnsinn, dass solche Leute noch Freizeit haben, ne? Spielt er Schlagzeug.
Das Schlimmste, finde ich persönlich, ist, wenn man gar nicht weiß, was man will. Wenn man also Verträge abschließt, ohne genau zu wissen, warum man sie abschließt und was in den Verträgen geregelt ist. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich banal. Das sollte man doch immer wissen. Man muss ehrlich sein, dadurch, dass das Musikbusiness, das Musikrecht komplex ist, kann man das zum Teil gar nicht überblicken. Wie hängen alle Dinge zusammen? Welche Auswirkungen hat das, was ich jetzt unterschreibe? Was bedeuten die einzelnen Klauseln im Vertrag? Das heißt, das Allerwichtigste, das ist ja eigentlich eine sehr einfach zu beherzende Regel ist, unterschreibe nicht bzw. schließe nichts ab, was du nicht wirklich verstehst und was du nicht wirklich willst. Unterm Strich heißt das, bitte hole dir, so du es nicht selber kannst, Hilfe beim Verstehen der Verträge, lass dir die Konsequenzen erklären, idealerweise von jemandem, der das Ganze so neutral wie möglich erklärt und dabei nicht unbedingt eigene Interessen hat. Was ich ganz wichtig finde in diesem Kontext ist, dass man sich mit jemandem dazu austauscht, der wirklich weiß, was er dort erzählt. Was ganz häufig passiert ist, dass junge Künstler, Künstlerinnen gegen sich selber verhandeln und Angst haben, Fragen zu stellen. Also auch wenn man dann schon als Anwalt eingeschaltet ist, vielleicht der Anwalt dann sogar gebremst wird, weil dann gesagt wird, oh, bitte fragt es nicht, weil der Partner, der zukünftige, sei es ein Musikverlag oder eine Schallplattenfirma, wird wahrscheinlich sauer sein, wenn wir diese Dinge fragen. Meine Erfahrung ist ganz im Gegenteil. Seid lieber gut vorbereitet und stellt vernünftige Fragen. Das würdet ihr im normalen Leben auch alle tun. Ihr würdet versuchen, die Dinge, die ihr nicht versteht, zu erfragen und gegebenenfalls an einigen Punkten im Detail zu optimieren. Das nimmt euch keiner übel. Das halte ich auch für essentiell. Und es wird ehrlich gesagt eine gute Basis für eine weitere Zusammenarbeit sein. Also unterm Strich rausfinden, was man möchte. Das kann durchaus ein komplexer Vorgang sein. Und wenn man weiß, was man möchte, das dann mit dem zukünftigen Partner auch transparent besprechen. Das wird die beste Basis für eine Zusammenarbeit sein.
Rechtlicher Beistand steht jedem Artist zu und eine Verhandlung dauert ihre Zeit. Selbst wenn diese im hektischen Musikgeschäft zumindest vermeintlich oft nicht vorhanden ist.
Was ich kenne, sind Situationen, in denen der Wunsch, einen Vertrag abzuschließen, ausgenutzt wird. Das heißt, es wird beispielsweise mit hohem Zeitdruck operiert. Bitte unterschreibe den Vertrag noch diese Woche, weil dies und das passiert. Der Song muss veröffentlicht werden. Er war diese Woche wundervoll auf TikTok. Wir haben ein Signing-Dinner am so und so vielten in diesem Restaurant gebucht, etc. Das wären alles Punkte, die würden bei mir alle Alarmglocken leuchten lassen. Das heißt, sich unter Druck setzen zu lassen beim Abschluss eines Vertrages, gegebenenfalls sogar, bitte nimm nicht den und den Anwalt, beispielsweise mich, das dauert dann zu lange etc. Das ist natürlich unseriös und in genau so einem Fall sollte man sich genau die Zeit nehmen, die man braucht, um all die anderen Punkte abzuklopfen, die ich ja schon kurz sprach bei den anderen Fragen. Das heißt, rausfinden, was man genau will, was ist in dem Vertrag geregelt, welche Konsequenzen hat das. Ich würde sagen, keinen Zeitdruck auf sich niederprasseln lassen, das ist nicht seriös. Das würde man überall im Normalleben ebenfalls nicht als seriös empfinden. Und das nützt auch der Gegenseite nichts, wenn sie etwas unter Zeitdruck verhandelt und abschließt. Es wird doch nur zu Frustrationen führen, wenn Dinge, die man in Hektik verhandelt hat, dann später überhaupt nicht umgesetzt werden.
Sowohl Imke als auch Asterix sind selbst die lebenden Beispiele. Eine nachhaltige Artist-Karriere steht und fällt mit dem Netzwerk, das den entsprechenden Artist umgibt. Ob im Management, im Label, Verlags- oder Promo-Kontext oder im Zusammenhang mit künstlerischen Kollaborationen. Ein beständiges, vertrautes, ambitioniertes, überzeugtes und eben möglichst maßgeschneidertes Team, das einem die Marktgesetze übersetzt, Know-how mitbringt und Erfahrungswissen einbringen kann, ist unentbehrlich. Auch wenn heutzutage theoretisch jeder Karriereschritt im DIY-Verfahren möglich wäre, sind Partnerschaften das A und O eines funktionierenden MusikerInnen-Daseins. Und das schon alleine, weil es mehr denn je fachliche Expertise bei der Bespielung der vielen unterschiedlichen Digitalplattformen, die ja alle nach eigenen Logiken funktionieren, braucht.
Ja, und da machst du auch direkt ein gutes Thema auf, ne? Viele unterschiedliche Plattformen. Wer allein die Bereiche Community Management, Zielgruppenanalyse und Kanaloptimierung auf eigene Faust übernimmt, wird ja kaum noch Zeit finden, ins Studio zu gehen und an neuer Musik zu arbeiten. Und genau aus diesem Grund sind speziell Managements heute auch wichtiger denn je. Sie sind das Glied in der Kette, das klassischerweise wirklich am engsten mit den KünstlerInnen abgestimmt ist und am tiefsten in den Prozess von so einer Artist-Personality-Entwicklung involviert sind. ManagerInnen sind in vielen Fällen die wichtigsten PartnerInnen in Sachen Außenkommunikation und in Sachen Zu- bzw., und das ist fast noch wichtiger, Absagen-Handling.
Absolut, ja. Jetzt haben wir unsere Alleinstellungsmerkmale herausgekitzelt, im Beisein von Asterix den absoluten Top-Deal unterschrieben, uns ein Mentoring bei Imke abgeholt, ein super engagiertes, kompetentes Team zusammengestellt, eine Social-Media-Strategie entwickelt und mit Lisa wirklich die perfekte Managerin an unserer Seite. Ich finde, jetzt können wir so langsam auch hoch auf die Bühne.
Ja, endlich. Das finde ich auch. Zumal das Live-Spielen in einer wirklich nachhaltigen Musikkarriere eine wahnsinnig zentrale Rolle spielt. Auch wenn dafür anfangs mehr in Investitionen als in Gewinn gedacht werden muss, sollte man frühzeitig versuchen, Konzerte zu priorisieren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich jede einzelne Show verhältnismäßig verlässlich auf die Bookings und die Gagen der Zukunft auswirken wird. Außerdem ist es, glaube ich, wichtig, Elemente in die Show zu integrieren, die in den Köpfen der ZuschauerInnen hängen bleiben. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt das 300.000-Euro Bühnenbild oder das Abseilen von der Stadiondecke oder die abgefahrene Pyroshow, sondern wirklich die ganz kleinen, unvergesslichen Momente, die ja so eine Show auch individuell und zu was Besonderem machen.
Ja, absolut. Ich muss da direkt an Paula Hartmann denken, die schon bei ihren ersten Shows, kurz nachdem das Corona-Loch so vorbei war, für ein Lied immer ins Publikum gekommen ist und in der Mitte der Crowd so performt hat. Oder an die Leoniden, die dann auf den Peaks ihrer Shows seit eh und je halt so Saltos schlagen und voll ausrasten.
Muss man auch können.
Muss man auch können, stimmt. Ja, über die Bedeutung des Konzerts für eine nachhaltige Karriere habe ich übrigens auch mit Vanessa Cutraro gesprochen. Sie ist Bookerin, Managerin und ganz nebenbei Geschäftsführerin bei Buback Tonträger. Vanessa hat den CSD in Freiburg mitgegründet, hat Partys veranstaltet, aufgelegt und bei Springstoff gearbeitet. Sie wickelt das Live-Geschäft zum Beispiel für Alice Merton, Grimm 104, Ebbo oder Maribu ab und betreut die beiden Letztgenannten auch als Managerin.
Musikkarrieren aufzubauen war nie einfach. Es ist immer mit viel Arbeit, Herzblut, Geld und eine Portion Glück zu tun. Heutzutage ist es deutlich schwieriger geworden, bekannter zu werden, weil der Markt einfach viel größer geworden ist durch zum Beispiel die Digitalisierung und vor allem ist es viel, viel schnelllebiger geworden als damals. Heute bist du noch angesagt, morgen vielleicht nicht mehr. Deswegen ist es umso wichtiger, sich eine Live-Fanbase aufzubauen. Das heißt nämlich nicht nur, weil man 100.000 Followers hat oder mehrere Millionen von Streams, dass auch diese Personen sich ein Ticket kaufen. Natürlich machen wir uns nichts dabei vor. Auch ich zum Beispiel nutze das als Orientierung und viele Kolleginnen auch und schauen sich die Streaming-Zahlen an, die Follower-Zahlen an. Aber um die Größenordnung der Künstlerin einzuschätzen, aber genauso ist es wichtig zu schauen, in welchen Venues sie spielen und zum Beispiel auf welchen Festivals sie spielen. Denn vor einem Publikum zu spielen ist komplett was anderes als vor dem Handy zu performen. Und das wiederum braucht Zeit. Man muss sich peu à peu die Live-Fanbase aufbauen und erspielen. Und das meiner Meinung nach macht eine nachhaltige Karriere aus.
Das Live-Geschäft steht gewissermaßen konträr zur Logik des KPI-gestützten Erfolgsversprechens. Es kann Kräfte freisetzen, die nicht durch Streaming-Zahlen herleitbar sind. Sonst hätte ein Casper, der letztes Jahr ein ganzes Stadion ausverkauft hat in Bielefeld, 30 Millionen monatliche HörerInnen. In Wahrheit sind es aber, naja, nur 1,1 Millionen. Genau aus diesem Grund sind KPIs auch kein relevanter Messwert für Vanessa. Ich habe sie gefragt, nach welchen Kriterien sie nach neuen Artists für ihr Portfolio scoutet.
In erster Linie schaue ich, ob es mir gefällt. Egal erstmal, wie die Klickzahlen sind, wie die Followerzahlen sind, wo die gespielt haben. In erster Linie muss es mir musikalisch gefallen. Und weil letztendlich bin ich die Person, die auch das verkauft. Und deswegen muss ich hundertprozentig dahinter stehen. Dann in zweiter Linie, wenn ich halt die Person einmal schon live spielen sehen habe, ich signe nichts, was ich nicht schon mal live gesehen habe, weil mir ist wichtig, dass ich nicht die Katze im Sack kaufe. Deswegen schaue ich halt immer, hat diese Person, dieser Künstler oder die Künstlerin eine gewisse Bühnenpräsenz, sehe ich da was, wie klingt die Person live on stage, weil ja, per Streaming oder live ist dann doch ein Unterschied. Genau, und auch da schaue ich natürlich, genau wie alle anderen, auf die Zahlen, Streaming, Followers, aber ich mache das nicht komplett davon aus, sondern in erster Linie muss es mich musikalisch berühren.
Ja, Vanessa hat gerade was angesprochen, was ich tatsächlich auch schon viel beobachtet habe. Eine treue, eine aktive Fanbase, die lässt sich nicht über Nacht erspielen. Letztendlich waren sich auch da alle unsere InterviewpartnerInnen sehr, sehr einig in dem Punkt. Eine nachhaltige Karriere, die lässt sich nicht übers Knie brechen, Einfach weil gute Kunst spätestens nach dem Abflachen von so einem Hype vor allem Zeit braucht, die richtigen Moves im richtigen Moment und auch einfach Geduld. Erinnern wir uns an dieser Stelle vielleicht einfach mal an Trettmann, der ist jahrelang eher so, naja, mittelmäßig erfolgreich durchs Land gezogen und hat erst an der Seite von Producer-Duo Kitschkrieg zu seinem Sound und im Zuge eines superorganischen Rebrandings zu einer neuen Gesamtästhetik gefunden, die ihm dann zum großen Durchbruch verholfen hat. Trettmann war Mitte 40, als plötzlich ein Hype um seine Musik losbrach. Es ist jetzt ja ein Alter, wo man nicht mehr unbedingt davon ausgeht, in einer Welt, die Jugendlichkeit immer sehr feiert. Und Patrick hat ein weiteres wirklich sehr schillerndes Beispiel aus dem Deutschrap-Kosmos angeführt.
In meinen Augen gibt es keinen idealtypischen Karriereweg, aber durchaus Aspekte, die Säulen einer erfolgreichen Karriere sind. Zu früh und zu schnell zu einem riesengroßen Erfolg zu kommen, birgt im Gegensatz zu einer, sagen wir mal, graduellen Entwicklung oft Probleme. Wenn man sich hingegen eine treue Fanbase, ein gutes, nachhaltiges Live-Game aufbauen kann, ist man für den Fall einer, ja, einer Erfolgsexplosion besser vorbereitet, meiner Meinung nach. Jemand wie Raf Camora zum Beispiel wäre ein beeindruckendes Beispiel für Letzteres.
Wer, wie Teile der ungeduldigen Industrie zu verlangen scheinen, zu eilig durch seine Karriere sprintet, Entwicklungsstufen überspringt, sich keine kreativen Pausen nimmt und zu inflationär released, dem wird irgendwann die Luft ausgehen. Außerdem ist es verdammt schwer bis unmöglich, in diesem Zustand spannende künstlerische Weiterentwicklungen zu durchlaufen. Und am Ende sind es ja genau diese Weiterentwicklungen innerhalb von existierenden Karrieren, die eine Charlie XCX, einen Trettmann, einen Raf Camora nach vielen Jahren des Musikmachens an die Spitze geführt haben.
Ja, erfolgreiches Artist Development zeichnet sich ja insbesondere auch durch den Spagat aus, die treue Base an Superfans immer wieder erfolgreich mit Bewährtem anzusprechen und parallel dazu aber auch nach und nach immer neue Fans zu gewinnen, ohne sich dafür zu sehr zu verbiegen. Eine Strategie, die diesen Prozess in der Vergangenheit vielfach zielführend begleitet hat, war zum Beispiel die schrittweise Bereitschaft zu tiefgründigen Interviews. Wer die Persönlichkeit hinter seiner Kunst über 3 Alben hinweg weitgehend vertuscht hat, kann dann die Maske im Rahmen des 4. Albums viel beachtet fallen lassen. Ja, und erlebt dadurch im Zweifel einen zweiten Frühling. Apropos zweiter Frühling. Tokyo Hotel sind für mich da ein wirklich sehr beeindruckendes Beispiel. Die haben ja so eine Art organische Neuerfindung in mehreren Stufen durchlaufen. Erst waren sie die polarisierende ostdeutsche Teenie-Band, dann plötzlich internationale Superstars. Und Jahre später sind sie so allseits geliebte Grown-Man-Artists, die im Zuge eines irren Nostalgie-Hypes, den wir gerade erleben, wieder überpräsent sind.
Mhm. Ja, damit sind wir eigentlich schon beim nächsten großen Thema, nämlich beim ja kaum messbaren Wert von guten, für sich stehenden Kampagnen für langfristig erfolgreiche Artist-Karrieren. Natürlich denken Menschen unserer Generation da direkt an Albumkampagnen von Rihanna, Stromae, Kendrick Lamar oder eben Charlie XCX. Gelungenes Campaigning muss aber gar nicht zwangsläufig im Albumkontext stattfinden, wie Lisa Rütz uns sehr anschaulich erklärt hat.
Ich würde eine nachhaltige Karriere nicht am Album aufhängen per se. Eine nachhaltige Karriere ist eine, bei der man eine Entwicklung spürt, bei der die Fans nicht das Gefühl haben, dass Dinge stehen bleiben. Und das muss nicht zwangsläufig anhand von Alben passieren. Ich finde, das beste Beispiel ist der Paschanim. Der hat erst 5 Jahre nach seinem ersten Release ein Album gedroppt. Ich war da selber super, super überrascht drüber, weil es sich überhaupt nicht so angefühlt hat von außen. Da war eine konstante Storyline, gut erzählte Releases, große Touren. Seine riesige Karriere hing null an einem Albumdebüt. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall hilft, wenn man mindestens in Zyklen denken kann, die eine Story erzählen oder ein Ziel haben. Es kann auch eine EP oder eine Doppelsingle sein. Man braucht kein Album für eine Zielsetzung, auf die man hinarbeitet. Aber irgendeine Form von abgeschlossenen Zeiträumen ist, denke ich, auch psychologisch wichtig für die Arbeit und ja, für Storytelling, für die Geschichte, die man transportieren möchte.
Patrick hat sich in dieser Hinsicht relativ ähnlich geäußert. Und dabei, Lina Burghausen und Alex Babian atmen auf, trotzdem gegen das Narrativ vom Albumsterben anargumentiert.
Gott sei Dank.
Ich denke, dass es für eine langfristige Karriere ein Werk braucht. Also das, was man im Englischen ja Body of Work nennen würde. Und in meinen Augen ist es überhaupt kein Muss, das mittels Alben zu machen. Stimme aber nicht in diesen Abgesang aufs Album mit ein, da die Daten klar zeigen, dass Fans aller Alterskohorten und aller Genres viele Albumstreams generieren. Bedeutet, es gibt überhaupt keine konkreten, unverrückbaren Anzeichen dafür, dass die Menschen keine Alben wollen. Vielleicht ist es auch ein Stück weit Semantik. Ist es jetzt, ist ein Album nur das, was wir klassischerweise als Album nennen, oder ist es einfach eine Playlist oder eine oder mehrere Songs eines Artists? Und es ist sicher so, dass Fans auch datengebackt mehr Musik oder einen Blumenstrauß an Musik sozusagen von den KünstlerInnen haben wollen. Und insofern sehe ich nicht den Punkt darin, ja, jetzt ständig und auch sklavisch zu diskutieren, ob das Album jetzt als solches, wie man es kennt, noch up to date ist oder nicht. Tatsache ist, dass Menschen lieber mehr Musik von einem Künstler, einer Künstlerin haben wollen, die sie mögen. Und insofern sollte man sich darauf einstellen und eben an einem Werk arbeiten.
Ja, für mich werden es natürlich vordergründig Albumkampagnen bleiben, die wegen ihrer Promostrategien, Farbgebungen, auch den dazugehörigen Looks und entsprechenden ästhetischen Kniffen für immer in meinem Gedächtnis bleiben werden, weil sie eben Karrieren aufs nächste, übernächste, überübernächste Level gehievt haben. KIZ, die in so schwarz-orangenen Uniformen mit einem Panzer durch Brandenburg fahren und den Weltuntergang verkünden. Billie Eilish, die im Musikvideo schwarze Tränen weint. FKA Twigs, die mit ikonischer Frisur so eine Tanzperformance in dem Büro aufführt. Peter Fox, der umringt von trommelnden Affen durch Berlin marschiert. Ja, und mit diesen ganzen legendären Guerilla-Kampagnen von kleineren Berliner und Kreuzberger Artists will ich jetzt gar nicht anfangen.
Ja, bei mir ist es ähnlich mit dem Thema Album. Was bei mir immer hängen geblieben ist, sind so soundtechnisch und optisch sehr geschlossene Alben von jetzt Künstlerinnen wie Janelle Monáe oder Little Sims, die einfach so als Gesamtkunstwerk, also inhaltlich wie musikalisch, extrem gut funktionieren. Und natürlich auch gerade Konzeptalben, wie sie jetzt in den letzten 10 Jahren gern mal von so einer gewissen Dame namens Knowles Carter kamen, die haben mich immer über Jahre beschäftigt, die sind extrem gut gealtert. Und wenn ich jetzt gerade zum Beispiel an Lemonade denke, es war ja wirklich ein ganz, ganz einschneidendes Momentum in Beyoncés Weltkarriere.
Ja. Jeder guten Kampagne liegt eine wie auch immer geartete gute Geschichte zugrunde. Das hat uns Lisa, die im Team Paula Hartmann inzwischen 2 sehr gelungene Albumkampagnen realisiert hat, auch nochmal sehr eindrücklich erläutert und viele ziemlich lehrreiche Tipps gegeben. Also alle gut aufpassen, die vorhaben, in nächster Zeit mal ein Album zu veröffentlichen.
Erstmal natürlich ein richtig gutes Album und dann die Geschichte um das Album herum. Also, dass man die Fans wirklich mitnimmt in die Stimmung des Albums und auch alle Kommunikation danach ausrichtet. Für eine düstere Platte braucht es keine lustigen TikTok-Formate, da sollte man sich genau überlegen, was inhaltlich passt. Und dann bin ich persönlich Fan von besonderen Ideen, speziell auch das Einbinden von Live-Momenten, immer wieder die digitale Kommunikation auch in eine echtere Kommunikation mit Fans zu übertragen. Das kann auch über super Fangruppen passieren, aber da einfach so besondere Momente zu schaffen. Der Auftakt von der Albumkampagne bzw. die erste Single muss auf jeden Fall knallen, damit die Leute checken, hier passiert jetzt was. Und das Ende mit Album-Release natürlich genauso. Bei fast allen guten Albumkampagnen kann man einen klassischen Ablauf von einem dramaturgischen Spannungsbogen aus dem Theaterbetrieb oder ähnliches daneben legen und für sich mal so die Punkte zuordnen. Das ist total spannend, das zu machen. Man versteht da sehr, sehr viel im Ablauf, wie gearbeitet wurde. Und auch ein guter Film läuft ja eigentlich immer ähnlich ab. Es gibt eine Etablierung der Charaktere, das Zusteuern auf eine Sache, ein Plot-Twist und dann die Auflösung. Und ich finde, das kann man für sich selber auch mal so ganz schön durchspielen anhand von erfolgreichen Albumkampagnen, wie da gearbeitet wurde und sich da so seine eigenen Schlüsse draus ziehen.
Ich finde, Lisa hat hier gerade zwischendurch noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ist total wichtig zu verstehen, dass nicht jeder Artist jede Plattform zu jeder Zeit mit Vollgas bespielen muss. Zumal ja sogar bekannt ist, dass es TikTok auffällt, wenn du dich beim Content-Kreieren unwohl fühlst. Künstlerin X liebt Radio-Interviews, Künstlerin Y spielt in Instagram-Reels Klavier, Künstlerin Z nutzt einen Podcast als Sprachrohr und das ist alles völlig okay.
Jetzt kann doch eigentlich wirklich nichts mehr schiefgehen, so auf dem Weg zur nachhaltigen Karriere, oder Alex? Also ich denke, es ist Zeit, ein Fazit zu ziehen. Nachhaltiges Artist Development ist eine komplexe Herausforderung, die sich aus etlichen verschiedenen Faktoren zusammensetzt und gerade im Zeitalter der sozialen Medien schwer zu bewerkstelligen ist. Wer langfristig vom Musikmachen leben und ein Werk hinterlassen möchte, der braucht möglichst viel Raum, um auch kreativ sein zu können. Sollte parallel dazu aber auch Pausen einlegen. Letztlich sind aber eben diese Pausen auch ein Luxus, den man sich leisten können muss. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, unter welchen prekären Umständen ein Gros der Artists in unserer Branche Musik macht. Der Beweis: Unter den BerufsmusikerInnen in Deutschland leben laut einer Studie des Deutschen Musikinformationszentrums aus 2023 nur 30% ausschließlich von ihrer musikalisch-künstlerischen Arbeit.
Wir konnten im Verlauf dieser Folge viele Faktoren herausarbeiten, die erfolgreiche Karrieren zu erfolgreichen Karrieren gemacht haben. Doch sie alle sind keine Garantien. Schließlich gibt es etliche Acts, die, um es im Branchensprech zu formulieren, eigentlich alles mitbringen und es am Ende trotzdem nicht schaffen. Erfolg ist immer auch Glück.
Ein nachhaltiger Karriereaufbau bedeutet mehr als nur Reichweiten zu multiplizieren. Es geht um kreative Selbstbestimmung, um ökonomische Balance, um psychische Stabilität, um Authentizität und um die Realisierung von unvergesslichen Kampagnen. Aber es geht auch um eine zielführende Zusammenarbeit in Teams, um die Einbeziehung des Live-Moments und um sehr, sehr, sehr viel Geduld. Geduld, die nicht nur die Artists, sondern auch die von FOMO gestresste und von Zahlen gejagte Industrie wieder erlernen muss. Ja, und damit sind wir auch fast am Ende unseres heutigen Deep Dives angelangt. Und wie immer schließen wir diese Folge mit unserer persönlichen Lieblingskategorie, nämlich Entwicklungen, die Hoffnung machen. Und diesmal, lieber Alex, hast du uns was mitgebracht.
Eine tolle News dabei im Gepäck, denn unsere geschätzte Kollegin Rieke van Kleef, sie war in Episode 6 ja auch schon mal hier zu Gast in unserem Podcast, hat nach Jahren der intensiven Recherche und Interviewführung endlich die Veröffentlichung ihres Buchdebüts gefeiert. Dieses Buch trägt den Titel Billige Plätze, Gender, Macht und Diskriminierung in der Musikbranche, ist im Ventil Verlag erschienen und sei all unseren HörerInnen an dieser Stelle wärmstens ans Herz gelegt. Rieke wird übrigens auch als Speakerin an der diesjährigen Reeperbahn Festival Konferenz teilnehmen.
Herzlichen Glückwunsch, Rieke.
So, und das war's jetzt tatsächlich mit der 11. Folge Reeperbahn Festival Deep Dive. Danke, dass ihr da draußen bis zum Ende dran geblieben seid. Wir freuen uns wie immer sehr über euer Feedback, über eure Nachrichten auf den Social-Media-Kanälen des Reeperbahn Festivals und per Mail an deepdive@reeperbahnfestival.com. Vielen Dank an die Gäste dieser Folge, also an Imke Machura, Patrick Muschazzi-Kareba, Vanessa Cutraro, Asterix Westphal und Lisa Rütz. Und natürlich an dich, liebe Lina, war mir wie immer ein Fest.
Das kann ich nur spiegeln, Alex. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Natürlich auch an unser Team. Vielen lieben Dank. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche: Alex Barbian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung: Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn, mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns hier ganz bald wieder und freuen uns drauf. Bis dann.
Tschüss.